Das ist der Podcast, wo es um Satire geht.
Wenn zwei Spoken Word Künstlerinnen ein Gespräch führen, ist es okay, wenn sie lesen?
Ach, klar. Finde.
Willkommen zum Gespräch mit Autorin und Kabarettistin Stefanie Grob. Sie hat vor 25 Jahren mit Slam angefangen und ist bekannt für ihre scharfzüngige, amüsant durchdachte und gedankenverspielte Texte. Sie hat 200 Bücher geschrieben und mehrere Theaterstücke, ist eine der prägnanten Stimmen in der SRF-Satiresendung Zeitlupe und tourt mit «Die Eltern» und anderen grandiosen Formationen durch die Schweiz. Ich bin Kabarettistin Martina Hügi und führe das Gespräch im Rahmen vom Satirekollektiv Petarde. Heute reden wir über Diagnose Kleinkunst, ob sie noch heilbar ist und wie Satire als Medikament eingesetzt werden kann. Und vor allem finden wir heraus, wie Stefanie Grob damit umgeht. Hoi Stefanie.
Hallo Martina.
Vielleicht als Einstiegsfrage, wie bist du zur Satire gekommen?
Zur Satire? Das ist schon so in einem weiteren Schritt über den Slam. Also ich habe wirklich als Poetry-Slammerin angefangen und habe dort irgendwie schon recht immer so als Böse gegolten in meinen Texten und bin relativ gleich mal zu Radio SRF gekommen, dann noch in den Morgengeschichten. Und das ist nachher wirklich, das hat einen extremen Rücklauf gegeben an Beschwerden, Briefe dann noch, mehr Briefe als E-Mails, wirklich so Postsäcke mit Postkarten aus Altersheim, mit neben dieser Frau das Mic weg, weil ich wirklich eben als, gerade am Morgen zu böse und zu aggressiv in meinem Stil hat gegolten. Und dann haben sie, statt mich zu führen, bin ich heute noch dankbar gefunden, hey, also wir nehmen sie vom Morgen weg, da habe ich lange ein Mikrofon verbockt. Aber sie können doch in die Satire-Sendung. Und dann, ich von dem Moment an, habe ich mich Satirikerin genannt, ja, als ich dann bei Zeitlupe war.
Und dann war es erwünscht, dass du die Leute aufweckst.
Dort ist es dann, ja, oder er muss nicht mehr gleich verpönt. Ja.
Wieso brauchst du Satire?
Das hat schon irgendwie ein schönes Mittel ist, wirklich auch Sachen, die ihm extrem nicht gefallen, gleich einfach noch so einen gewissen Humor abzuverlangen. Und mir denkt eben wirklich, also wenn ich die Zeitung lesen muss und nicht das Ventil hat, dann wäre ich, glaube ich, hochdepressiv. Ja.
Also es ist ein Medikament, das ja, du absolut, den Alltag ja. Schaffst.
Ja, klar, es ist wirklich so, alles mal so durchrattern und schauen, gibt es auch in der grössten Tragik nicht irgendjemand wirklich noch etwas, was so absurd ist, dass man gleich wieder darüber lacht. Das ist schon ein Medikament, ja.
Wir haben ja eigentlich vorhin festgestellt, wir haben genau 10 Jahre Abstand. Du bist in den Nullerjahren zum Slam gekommen, ja, genau 25 Jahre. Wir haben 2025, jetzt, wo wir das aufnehmen. Und ich bin 10 Jahre später dazugekommen. Wie war für dich so der Einstieg in Slam-Kuchen vor 25 Jahren?
Es war so ein bisschen zweischneidig, sage ich mal. Also total aufregend und total aufbruchstimmig und cool, weil ich jetzt so wie die erste Phase können mitmachen. Das war ja so ein riesen Glück gewesen auch. Also es hat schon ein paar, so zwei, drei Orte schon gehabt, wo Ende 90er haben angefangen mit Slam. Ich bin eben nachher wirklich gerade anfangs nur reingekommen und es war ein extremes Ausprobieren gewesen. Total cool, weil es ist auch noch viel weniger textlastig gewesen als heute. Also es hat dann noch viele so SchauspielschülerInnen gehabt, die wirklich mehr Performances haben gemacht, zum Teil wirklich sogar ohne Worte. Und richtig, richtig spannend. Und andererseits war es eben auch relativ hart, weil es hat fast keine Frauen gehabt im Slam. Also es war wirklich so, sie sind meistens immer noch jetzt 12 Teilnehmende. Und von diesen 12 ist es wirklich regelmässig 11 Männer, eine Frau. Und ich war eben häufig die eine Frau gewesen. Es hat schon ein paar Slammerinnen hat es gegeben, aber es sind die Slams sind so aus dem Boden geschossen wie Pilze. Und dann ist halt immer der Veranstalter, der hat es gelangt, eine zu haben. Und dann sind wir dann fast nie zusammengekommen mit Frauen. Und dann ist man dann aber so allein unter 11 Typen. Und das Publikum ist wirklich halt noch von den 90ern, wo ich rückblickend muss sagen, es war so sexistisch, das Jahrzehnt gewesen. Das Publikum war wirklich echt noch so 90er geprägt gewesen. Und wenn man da als Frau auf der Bühne ist, haben einfach wirklich zum Teil die Leute skandiert, ausziehen, ausziehen. Und das war nicht lustig gewesen, logisch. Und hat eine hohe dicke Haut gebraucht, dass man gleich rausgeht und das ignoriert und seinen Text rausbretscht und denkt, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch. Und meine These, und da kannst du mir jetzt sagen, ich bin mega gespannt, wie es 10 Jahre später war. Also meine These ist, in den Anfangs-Nullerjahren, bei den ersten Slams, man musste wirklich recht ein Kampftier oder eine Bühne, eine Rampensau, hat man wirklich müssen sein und feine Töne. Nicht möglich. Also von den Frauen. Die Männer haben sich zum Teil erlauben, so schön geistig, lyrisch. Aber als Frau, eben, wenn sie schon ausziehen, grölen, hast du müssen genau hart. Und darum sind die ersten Slammerinnen wirklich alle recht heavy drauf gewesen. Und das ist mich total Wunder. Ja, tough. Wie das 10 Jahre später war, hat man da schon dürfen, also hat man das so nicht mehr erlebt, hoffentlich.
Hey, ein Haifischbecken, wie du das sagst, habe ich sicher nicht mehr gehabt. Also von mir hat niemand verlangt, ich soll mich ausziehen. Ich habe aber doch auch regelmäßig erlebt, die einzige Frau zu sein oder vielleicht die zweite, so grandios in der Unterzahl. Und man hat natürlich auch immer speziell erwähnt, dass jetzt die einzige Frau vom Abend und jetzt, ja, sie darf jetzt auch noch kommen. So, das habe ich schon auch noch erlebt. Und eine dicke Haut hat es schon auch gebraucht. Hat sich dann aber in den nächsten 10 Jahren massiv verbessert. Also es ist wie eine Entwicklung stattgefunden. Und es hat ja dann auch den Verein gegeben, Slam Alphas, der sich wirklich dafür einsetzt, dass Flinter-Personen, also alle, die sich nicht als männlich, cis, hetero identifizieren, Bühnen dürfen gleichberechtigt brauchen und auch, dass das eingefordert wird, 50-50-Verhältnis. Mhm. Und am Anfang, oder man hört es dann halt, am Anfang ist es schon oft so gewesen, dass dann ich auch gefragt worden bin, ob ich an einen Slam gehen will, weil sie brauchen eben noch eine Frau. Und das ist dann so, auch da fühle ich mich wertgeschätzt.
Ja, man fühlt sich extrem, extrem gemeint, wenn man so angefragt wird. Ja.
Ja, genau. Ja, und das Lustige ist ja, du hast vor 25 Jahren angefangen, ich vor 10 Jahren. Wir haben uns den Frühling das erste Mal gesehen.
Ja, aber das ist eben schon noch immer ein bisschen das, oder? Es ist viel, viel, viel besser geworden, so zwischen den 10er und nachher gegen 20er zu, vor allem. Mit eben Diversität und Vielfalt und wirklich vielfältige und grosse Szenen. Und trotzdem ist es eben schon noch immer ein bisschen das, man sieht die anderen Frauen nicht zwingend. Also, ja, es ist immer noch, wir sind immer noch weniger. Und dass man es dann mal zusammen trifft auf der Bühne. Ja.
Du hast bis 10 Jahre später gar nicht gewusst, dass es noch andere Frauen gibt, die Slam machen. Nie gesehen. Ja.
Ja, nein, und den Namen aber kommt man sich natürlich immer so wie mit. Aber genau, das sich treffen, ist nicht gesagt.
Mhm. Genau, und es war ein sehr spezieller Moment, wo wir uns gesehen haben. Du warst ja bei den Olterner Kabarett-Tagen, 2025 ist. Genau, und du hast eine Turmrede gehalten. Mit Höhenangst,
genau.
Klammern zu. Und genau, ich bin unten gestanden, habe zugelassen und du hast die Schweizer Kleinkunstszene auf den Seziertisch geknallt und hast so wirklich rausbröselt, wo die Szene brilliert und wo sie bröckelt. Und ja, ich habe das sehr inspirierend gefunden, unter anderem, weil ich immer das Gefühl hatte, die Probleme und Sorgen, die ich habe, das bin jetzt einfach ich. Und dann hast du mir so aus dem Herz gesprochen. Und das habe ich mega inspirierend gefunden und auch sehr wohl durchdacht und genau überlegt und recherchiert, was da alles läuft. Von der Anfang bis zu heute, weil es ist so viel passiert in diesen 25 Jahren, in dem Vierteljahrhundert, Kleinkunst.
Mhm. Ja, man hat Zeitreise ja wie schon ein bisschen gestartet mit dem Einstieg, wo man wirklich muss sagen, das wäre ja heute wirklich nicht mehr denkbar, solche
Publikum.
Also, ich habe zum Glück und heute sind wirklich stillere Töne auch möglich. Und
Anziehen!
Das ist übrigens genau zum Teil der Scherz gewesen. Oder? Einmal hat sich nämlich in so einem sehr frühen Slam eine Schauspielschülerin dann wirklich abgezogen und wo sie wirklich nackt ist da gestanden, haben sich alle geschrauen, Anziehen! So. Also das sind so die Slams der Anfangsjahre. Und ja, wenn wir jetzt eben so wie die Zeitreise machen, es ist extrem vielfältig, das habe ich auch gemerkt dort, oder vielschichtig, wo ich die Rede habe geschrieben, es war eigentlich doppelt so lang gewesen am Anfang. Es gibt so viele Aspekte, eben zum Beispiel nicht nur, dass es viel mehr Beteiligte gibt und eben viel mehr Flinter-Personen jetzt wirklich aktiv sind und sehr präsent in Szenen, sondern wirklich einfach auch, was man darf sagen oder einfach die Grenzen vom Humor oder so. Es hat sich extrem viel bewegt und mir Meinung nach, eben zuerst mal in eine super Richtung, also so die goldenen Jahre, habe ich gefunden, sie ist wirklich so von Mitte 10er bis nach eben Corona. Und dann kommt der Einschnitt und alle mögen es schon nicht mehr hören, schon klar, ich auch nicht. Aber dort ist dann wie etwas passiert und das ist mir in den letzten Jahren so bewusst worden, dass mit dem Eingehen von den Kleinkunstorten und dem Überlebenskampf, der eben verzögert hat, eingesetzt. Zuerst haben wir ja schon noch irgendwie auch Gelder bekommen, so rettende. Aber jetzt ist es wirklich so, jetzt nimmt die Vielfalt wieder ab. Das ist etwas, was mir Sorgen macht, weil jetzt einfach alles muss rentieren, oder wirklich um jeden Preis. Also es muss jetzt halt jeder kleine Veranstaltungsort, aber eben auch die grösseren behaupten, sie müssen, die subventionierten, einfach eine super Auslastung haben. Und dann nimmst du natürlich logischerweise einfach die paar Top-Namen, die man immer noch an Zwanenhängen, sagen wir mal, kann abzählen, weil die dir einfach garantiert, da läuft der Vorverkauf, da füllst du den Saal. Und bei vielen, vielen anderen, die auch mit Jahrerfahrung oder Newcomer vielversprechend am Touren sind, wagt man sich nicht mehr, weil man einfach denkt, ja, also eben der Vorverkauf wird nicht genutzt. Wenn man das Publikum denkt, da kommt man ja schon noch rein. Dann hat die VeranstalterInnen Planungssicherheit, Planungsunsicherheit und dann wählen sie diese Acts nicht mehr. Und da sehe ich jetzt, also wir sehen jetzt das Häusersterben, oder? Neuestes Beispiel das Palazzo, wo man mega, mega weh hat.
Liestl,
ja. Hast du noch gar nicht gehört? Doch, das ist irgendwie jetzt vor einem Monat oder so, machen die Saison fertig, aber nicht mehr weiter. Und so, also es ist die ganze Zeit, hier stirbt ein schöner Ort, hier ist ein schöner Ort am Kämpfen. Und damit verschwinden einfach auch KünstlerInnen. Ne?
Ja, und Kleinkunst verlagert sich auf Instagram und TikTok und dort ist gratis und verbrüsselt.
Und in einer Form, wo ich weiss, es gibt Leute, die super sind, so mit knalligen Einzielern. Ich gehöre dort jetzt zum Beispiel nicht dazu. Und das finde ich auch, ja, Instagram kills den Live-Bühnenstar, oder? Muss man schon ein bisschen sagen, alles muss in 20 Sekunden funktionieren. Und da schaue ich eben auch manchmal, vielleicht bin ich auch langsam ein bisschen alt. Aber ich bin immer so ein bisschen im Ding in, ja, Kopf, sollte ich nicht einfach Höllenfreude haben und alles toll finden, was kommt. Und es gibt ja coole Sachen mit Social Media. Aber mich stört es halt schon, wenn ich so Kolleginnen und Kollegen, die ich weiss, die sind literarisch super, super top und die können einen Text aufbauen, einen Slam-Text über 6 Minuten und so, wo dann einfach Witze erzählen auf Insta, weil halt einfach, es hat genau Zeit für eine Pointe. Und dort bin ich dann schon aber so ein bisschen kulturpessimistisch und denke, oh mein Gott. Ja, kann ich eine Gusti Brösmeli-Kassette vornehmen, wenn ich Witze höre aus meiner Kindheit?
Oder Peach Weber.
Peach Weber, genau.
Ich frage mich gerade, ob der Baustellenlärm ja. Im Hintergrund ein kleines Problem ist.
Ja. Sonst machen wir so schöne Schnitte.
Ja, oder wir machen einfach 20 Sekunden draus. die besten 20 Sekunden. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter und hoffen, dass wir die Einzigen sind, die es hören. Wir finden jetzt raus. Genau.
Und dass die mal Mittagspause machen.
Dann machen wir Pause da.
Für die Arbeiten wirklich zu hart.
Was ich noch krass finde, was du wie gesagt hast, dass so viel aussterben und Kultur irgendwo durch flöten geht. Es klingt so wie so ein zartes Pflänzchen, das aus allen Phasen rausgeschafft hat, in eine Diversität, die sehr aufgeblüht hat. Das habe ich erlebt, wo dann mal verschiedene Stile und Ausprägungen haben Platz gehabt, feine Texte haben Platz gehabt von allen. Und dann nach Covid ist wie etwas gestorben hin zu einer so Leistungskonsumgesellschaft oder Erwartung auch, dass man muss, oder das Gefühl, man muss so ein kulturelles People-Pleasing betreiben und nicht bei sich selber das kann machen, was man will. Wie erlebst du das?
Ja, also das finde ich auch, also das sehe ich auch so, dass sich das immer noch verschärft hat. Ich meine, das ist ja von Anfang an, jetzt, wenn man auf die Slam-Bühne raus ist, hat es von Anfang an ein bisschen Stil versaut, blöd gesagt. Also ich mache das immer noch sehr gerne, Text auf Pointe, aber ich merke es bei mir selber, wenn ich etwas anderes probiere und ich bin eigentlich daheim überzeugt, dass ich jetzt einen stillen, feinen, wirklich vielleicht sogar intelligenten Text habe, der mir gefällt, und dann trage ich ihn vor und dann habe ich logischerweise keine lachenden, also schon gar nicht laut lachenden, aber eben auch nicht unbedingt smilende Gesichter vor mir im Publikum, werde ich total unsicher. Und das habe ich mir gesagt, meine Slam-Schädigung, ich muss einfach, sie müssen lachen, sonst ist es nicht gut. Und das ist schon lange so ein bisschen ein Ding gewesen. Und jetzt, denkt mir auch, also jetzt muss es einfach, es muss man muss sich krümmen und biegen und das von der ersten Sekunde an. Jetzt muss es einfach wirklich, jetzt gibt es einfach, eben vor allem einfach wieder ein so Mainstream-Komiker in einem Stil. Also die anderen sind, es sind noch viele rum, aber ich denke wirklich, die dann werden langsam aber sicher wegsterben. Die Vielfalt nimmt ganz klar ab. Und eben, ich denke, es hängt mit den, mit den fehlenden Publikumszahlen zusammen, mit dem Vorverkauf, der nicht genutzt wird. Also da kann man echt etwas machen gegen das Artensterben, wenn man wirklich auch bei Leuten, wo man denkt, ja, da wird es schon noch Platz für mich haben, den Vorverkauf nutzt, weil sonst wird die Veranstaltung unter Umständen abgesagt, oder?
Ja, voll. Also das habe ich ja auch schon erlebt, oder? Wenn es zu wenig Anmeldungen hat, bis also einmal sogar einen Monat vorher abgesagt.
Krass. Und häufig wäre es aber so, am Abend kämen, du weißt es nicht, aber es kämen, vielleicht kommen noch 20, 30, das ist im Kleinkunstkauer ja schon ein gewisser Prozentsatz. Und sie wagen sich es dann aber nicht, weil sie auch verstehen. Man darf es nicht auf die Veranstaltenden jetzt nur abwälzen. Aber es würde helfen, ja, wenn man rechtzeitig mit dem Billett reservieren Interesse bekundet.
Ja, und auch irgendwie die ganze Kulturszene, die so wie stirbt. Ich meine, das Schöne oder das Schönste an so einem Abend ist der Moment in dem Saal, in dem Raum inne. Das ist ja einzigartig. Und das Gefühl entsteht, man kann es ja filmen, man kann es nachschauen, wo ja mega viel stirbt davon, wo wie so ein Abklatsch ist, wo man halt einfach kann wie nachschauen kann. Es ist wie so ein aufgewärmtes Takeaway-Menü, wo nicht gleich schmeckt wie das Frische und dann geht etwas verloren. Aber die Leute suchen das vielleicht auch gar nicht mehr. Ist das auch dein Eindruck so?
Ja, wo mir durchs eben das, ja, wenn die Kleinkunstwunder entstehen, das ist ja aber wirklich unschlagbar und darum verstehe ich es nicht, dass das jetzt offenbar nicht mehr gleich gesucht wird. Weil, ja, im Moment ist es echt ein bisschen so, es finden jetzt mehrheitlich Sachen statt, die eigentlich auch in der BA Expo, in der grossen Halle, oder könnte durchgeführt werden. Und das ist schon nicht mehr so der Spirit, so wirklich der Kleinkunst-Spirit, wo du wirklich also wie etwas Intimes schaffst und es mit dem Publikum entsteht und einen Abend, auch wenn du ein fixes Programm hast, einfach anders läuft, vor Ort zu Ort. Ja.
Und was ich immer wieder erlebe, ich habe relativ lange gebraucht, oder ich bin natürlich immer noch dran, mir überhaupt einen Namen zu machen, dass man mich auf eine Kleinkunstbühne lädt. Und dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute sagen, wenn sie jemanden nicht kennen, kommen sie schon gar nicht.
Ja, genau, das ist eben wirklich so ein Problem, dass früher hast du so wie können, so ein bisschen rumtingeln, hast eben die Chancen bekommen, weil die Veranstaltende hat immer so gut finden und an dich glauben und einladen und die Leute anwerben, ich komme schauen, ob ein neues super tolles und nachher bist du das nächste Mal gekommen und beim dritten Mal hat man gewusst, ah, die kommt wieder, da kann ich, oder? Und das bekommst du heute irgendwie gar nicht mit und das ist zum Teil extrem leid. Jetzt einsteigen auf diesem Weg ist eben schon fast nicht möglich. Du musst eigentlich als Influencerin jetzt einsteigen über Social Media, Media, musst Follower haben, sonst darfst du nicht mehr auf die Bühne. Das ist das, was wir wirklich noch die jüngeren Kolleginnen, die jetzt frisch sind dazu kommen, erzählen, dass das Bienen geht knallhart nach dem. Ich habe von einer gehört, die hat in ihrem Heimatort auf einer Bühne spielen und ein Programm ausprobieren. Und da wäre auf 100, also da wäre nicht nur ihr Freundeskreis gekommen, da wäre ihre Verwandtschaft gekommen. Und eben, sie hat den Local-Bonus gehabt und es ist knallhart, sie gefragt worden, wie viele Follower hast du auf Insta? Und sie hat etwa viermal mehr als ich. Und sie hat nicht dürfen, sie hat nachher, oder sie hat, glaube ich, dann mega gefeitet und irgendwann hat es geklappt. Aber dass die Einheit einfach das ist, das finde ich schräg. Und was eben auch noch ist, darum kannst du dir wie nichts aufbauen. Viele von den Veranstaltenden wollen ja jetzt, dass du das Publikum mitbringst. Und das kannst du dort machen, eben wo du vielleicht eine Bubble hast im besten Fall. Also, ich habe zum Beispiel jetzt mega Schwein, weil ich mit der Sibylle Eberli auftrete, im Duo Eberli Grob und sie hier in Zürich halt wirklich... einfach wirklich mega, mega der Fankreis auch hat. Und ich bin jetzt auch schon lange in Zürich. Und da haben wir jetzt echt zum Beispiel 12-mal so ein Sogar-Theater gefüllt mit Zusatzvorstellungen. Und da haben wir wirklich so unsere Bubble. Dann gehen wir aber irgendwie aufs Land.
Das sind aber wahrscheinlich auch ältere Leute, oder? Oder die Leute, die Fangemeinschaft, die noch aufgebaut haben über die Jahre, bevor es Instagram so als Einfluss gegeben hat.
Ja, also das Publikum ist schon so in unserem Alter. Also wirklich irgendwie ja, sagen wir so Mitte 40 bis Mitte, ja, nein, gegenüber ist das Theaterpublikum. Genau. Also, ja, man hat schon nicht ganz den Nachwuchs, wobei manchmal haben wir auch wirklich auch Junge drin gehabt, ja, was extrem hat gefeiert. Aber dort eben genau der lebst du von dem, was du wirklich schon hast aufgebaut. Und dann kannst du das aber nicht auf das Land transportieren, irgendwie in eine abgelegene Ecke der Schweiz, die dich niemand kennt. Und dann jetzt schon ein paar Mal eben wirklich direkt gesagt bekommen, ja, aber bringst du die Leute mit? Und ich so, hallo, also das war ja früher der Job von den Veranstaltenden. Du hast einen Ort, du baust ein Stammpublikum auf, wo dir deine Programmation vertraut, oder? Und ja. Kultur oder so, die ist am Bröseln.
Es sollte mega nach einem Artensterben und es ist wie so, evolutionstechnisch müsste man sich ja den neuen Bedingungen wie können anpassen, damit man mitheben kann und so sterben halt. Konsequenz ist, Häuser sterben aus, weil sie zu wenig Publikum haben und KünstlerInnen haben weniger Raum zum Auftreten können und sterben dann auch aus. Und ich habe das Gefühl, es entsteht so eine Monokultur. Und was denkst du, würde uns helfen? Oder allen, auch die jetzt, sagen wir ja, 0er, 10er, 20er, was bräuchten die, die jetzt noch quasi im Babystadium sind, die anfangen wollen?
Ja, es sind zwei Sachen, was ich denke, was sie braucht und was ich mir wünschte. Aber zuerst ist noch, mir hat mal jemand gesagt, die letzte Künstlerin ist mit dem Gar gekommen, mit dem Fangar. Das würde vielleicht auch helfen. Also, wir müssen uns einfach irgendwie mit einem Gar unternehmen, mit Elektrocars, also müssen dann schauen, wie es nachhaltig ist, zusammenschliessen und einfach mit unseren Fans durch die Schweiz reisen. So quasi, das wäre eine Lösung. Nein, und das andere ist, ich denke eben, dass der Einstieg über Social Media funktioniert, und zwar die, wie wisst ihr ja, eben, es ist wirklich mehrschichtig, auch die Presse läuft ja nicht mehr gleich. Also früher hast du vielleicht mit Schwein, also eine Vorschau vielleicht mal bekommen, mit Schwein sogar eine Besprechung, weil du hast gespielt, und das gibt es quasi nicht mehr. Also meine letzte wirklich Besprechung, Kritik vom Auftritt, habe ich im Liechtensteiner Vaterland gehabt, weil dort,
wow.
Auf der Front. Nein, weil dort sind wir dann so wie das Kulturereignis gewesen, während hier ja Kleinkunst eben so klein ist. In Zürich wirst du da nicht besprochen mit all den grossen Häusern und grossen Kisten. Und Presse, da habe ich mit einem Schuni geredet und der hat mir wirklich gesagt, es heisst jetzt eben Mobile First. Und das ist wirklich so, sie testen halt so wirklich so schön in den Verschachtelungen vom Internet, in den Algorithmen, wenn wir jetzt einen Bericht schalten über einen neuen Comedian, dann wird es angeklickt, weil die Leute es sehen. Und es wird natürlich nicht gelesen, sondern man muss ein lustiges Video von diesem Menschen verlinken können. Und wenn das Video genug geklickt und geliked wird, dann wird er vielleicht noch in der Printausgabe oder sie erscheinen. Und das heisst aber, es ist ein riesen Kulturwandel, weil wenn man jetzt ändert von Sprache, und das kommen ja alle ein bisschen aus anderen Richtungen, ich bin jetzt extrem über den Text gekommen und sehe mich eigentlich als Autorin oder habe mich lange als Autorin gesehen, bevor ich dann so auch ein bisschen das Spiel und das Blatt vom Poetry Slam mal weggelegt und ein bisschen in Richtung Kabarett bin. Das geht ja nicht mehr, weil niemand will jemanden sehen, der von einem Blatt einen Text abliest. Also muss man witzige Videos drehen. Und es ist cool, wenn man das kann. Und es gibt ja ein paar Leute in Szenen, die das huere gut können, wo so das Interesse von ihnen tüpft. Die haben Schwein und die anderen weniger. Und so. Bist du jetzt zum Beispiel eine, kannst du lustige Videos drehen?
Hey, ich hasse es. Also ich finde, wieso all die Ideen, die ich habe, die sind einfach mega ironisch. Also ich reg mich ja auf. Instagram sagt ja zum Beispiel, wenn man regelmäßig Content macht, ist das gut, es ist egal was. Je mehr Haut, desto besser. Und meine Idee wäre, einfach in die Body gehen und den filmen, aber das darfst du schon wieder nicht. So, ja. So viele Ideen, so viel zu meinen Ideen. Und die sind einfach überhaupt nicht hilfreich für das, was ich dann machen müsste. Und meistens schreibt ja dann irgendein Theater irgendwie so, zwei Tage vorne, wir haben noch wenig Vorverkauf, kannst du bitte noch ein Video machen? Und das finde ich schwierig und es fühlt sich an wie so ein Anbietern oder ja, sich wie so mental prostituieren müssen. Und das ist wie, ich kann das nicht überzeugend, ich bin auch nicht der Typ, der sich irgendwie mit Kamera begleiten will. Und ich bin ja auch noch Mutter, das ist ja überhaupt ein Thema, wo man gar noch nicht angeschnitten haben. Ich habe gar nicht Zeit.
Wobei,
und sehen auch selten denen so aus, dass ich das filmen würde.
Mit grösseren Kindern würden sie das dann für einen drehen. Aber ich bin auch schon so ein bisschen in dem Ding. Die hatten Ideen. Jetzt meine Kids haben extreme Ideen, was sie machen auf Insta. Wo ich eben auch schon denke, ja, hey, es ist lustig, aber ja, ich bitte sie.
Dann aber auch noch der Gedanke, der ja, glaube ich, immer noch da ist, wo man immer wieder hört, Frauen sind ja nicht lustig.
Ja.
Das ist ja wie, das hilft ja sicher auch nicht, weil das ist ja wie, es ist wie, wenn man zum Beispiel das Faxgerät nicht mehr braucht, man hat jetzt E-Mail, dann hat man immer noch den Fax. Und ich glaube, das ist so ein alter Glaubenssatz, wo man langsam könnte wegtun. Wieso haltet sich der so hartnäckig, wieso kann ich Asbest?
Dass Frauen nicht lustig sind.
Mhm.
Ja, hey, ich glaube einfach, weil Margareta Stokowski hat doch mal so schön gesagt, das Patriarchat hat uns allen tief ins Gehirn geschissen. Und ich glaube, es ist wirklich das, es sind ja nicht die bösen Männer, es sind ja mehr Frauen, die untereinander wie anders auf uns schauen, mit einem sehr kritischen Blick auf sich selber. Aber es sind so viele Sachen, die sich halt, eben das mit dem nicht lustig. Und da habe ich, jetzt würde es sich ja niemand mehr wagen zu sagen, aber da hat es wirklich in meinen Anfängen mal einen Tagimagi-Artikel gegeben, wo wirklich der Guido Mengels ist das gewesen. Nein, wo wirklich geschrieben, Schweizer Frauen sind nicht lustig. Es war ja dann auch so differenziert gewesen. Amerikanerinnen können lustig sein, Deutsche können bis willen lustig sein, aber Schweizerinnen nicht. Und das hat er wirklich so geschrieben, denn was wirklich nebst der vielleicht Gardi Hutter und Birgit Steinegger echt keine Frau hat gegeben, einfach mal so drauf dächelt, oder? Und dann ist das ja wie hoffentlich eben auch gefallen mit vielen Beispielen, die sich trotzdem haben, wo wir uns trotzdem haben für gekämpft auf die Bühne. Aber ich denke, in den Köpfen ist es extrem. Eben, du hast vorhin gesagt, eben, du bist Mutter. Und das ist auch so etwas. Wenn die Frauen nicht lustig sind, dann Mütter. Also unter den nicht lustigen Schweizer Frauen sind dann Mütter noch die am wenigsten lustig. Das habe ich zum Beispiel wirklich regelmässig. Also ich denke immer, es wäre so ein guter Tarnmantel. Irgendwie niemand traut dir zu, du machst böse Satire, wenn du mit Kindern unterwegs bist. Also mein Enderlebnis, ich bin zum Beispiel am Elternabend im Kindergarten dann, oder so einem Elternanlass, hat meine Kindergärtnerin gefragt, ob ich etwas machen könnte. Ich habe irgendein Textchen gemacht. Und dann ist eine Mutter, wirklich eine aufgeschlossene, emanzipierte Frau, zu mir gekommen und gesagt, ey, weisst du, wer könntest du auch gut nachmachen? Die Stefanie Grob, kennst du die? Die macht so Radio. Und ich so,
zu dir?
Ja. Und hat auch Klassenlisten nicht gelesen, die Namensliste. Und ich habe dann so gesagt, ja, also ich bin die. Und sie so, nein. Und ich so, mal. Und dann habe ich wirklich gemerkt, hey, das ist so eine Tarnung, wenn ich dann, weißt, als Mami auftrete. Das geht nicht zusammen. Sie hat sogar gemerkt, dass die Stimme sehr ähnlich ist wie die vom Radio. Aber
so der Humor und so mega ähnlich.
Alles mega ähnlich, aber es kann wie nicht sein. Und eben, ich will nicht die Frau abmachen. Die ist wirklich aufgeschlossen. Aber das nur als Beispiel.
Sie lässt Stefanie Grob,
genau,
oder?
Genau, sie lässt mich. Das spricht extrem für sie. Nein, aber das zeigt doch, wie es in den Köpfen ist. Es geht nicht. Mami, lustig, böse. Geht nicht, oder? Und so, es kann man schauen, wer bekommt Preise. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, wenn jetzt Frauen Preise bekommen, das sind die sogenannten Vollblutkünstlerinnen, die nur für Kunst leben. Und ich sage ja immer, hey, hallo, also als ich noch keine Kinder hatte und eine sogenannte Vollblutkünstlerin war, unter uns, ich bin wirklich bis Mittag um 12 Uhr, vorher bin ich sicher nie aus dem Nest gekommen. Am Nami habe ich vielleicht mal irgendwie einen Schreibtisch gesetzt. Am Abend habe ich ab und zu mal ein Auftritt gehabt. Ich bin viel mehr Vollblutkünstlerin heute, weil ich mir das noch abbringen, die Zeit für...
Du musst dafür kämpfen.
Ja, nein, ehrlich. Also, wenn ich heimkomme nach einem Gig am Abend, meistens ins Nest liegen, um 6 Uhr geht der Wecker, weil die Kinder Frühlektion haben. Und ich mache dann, als ich aber noch im Nest gelegen bin, mache ich schon einmal zum Morgen für x Leute, packe das 9 Uhr und schiebe Turnsäckchen. Man kennt alles, oder einfach schon x Sachen. Ja, also ich bin viel vollblutiger, finde ich, als manche, die einfach so, was mache ich heute? Habe ich jetzt Lust, etwas zu schreiben? Findet mich die Muse? Es ist ja, wenn du Zeit hast, du hast jetzt so ein kleines Kind und du musst wirklich genau auf Knopfdruck, oder? Wenn Kita ist, Knopfdruck, jetzt muss etwas entstehen.
Ja, es ist so, ich glaube, in der Not entsteht etwas. das Verhältnis muss ja dann ausgewogen sein, dass es nicht zu viel Not ist, aber so zu schätzen, was man hat, das ist ja wie ist jetzt ein bisschen zynisch, aber wenn, dann vielleicht da, so im Sinn von, wenn man mal krank ist, dann schätzt man, wie man gesund war. Das schätzt man so viel mehr. Und wenn man als Mutter mal Zeit hat, das schätze ich. Also wirklich auch also mal eine halbe Stunde aufs Sofa hocken und nichts machen. Bäm! Also da passiert viel. Oder eben mal nicht können schlafen und dann ein bisschen Zeit hat zum wach sein. Da passiert mega viel. Und die Goldschätze irgendwie anders schätzen. Und ich finde es andere auch immer noch spannend, dass man immer noch eben sagt, so, Frauen sind nicht lustig. Mir ist das in den Sinn gekommen mit der Frau Bellico, wo ja wie gesagt hat, Charme muss Zeiten wechseln. Und wieso geht das auf Kosten der Frauen, wenn man sagt, ich finde Frauen nicht lustig. Der Typ vom Tagimagi. Wenn er Frauen nicht lustig findet, was ist sein Problem? Oder? Wieso geht das? Er zahlt quasi aufs Konto ein von der Frauen. Wieso sieht man nicht, dass er massive Probleme hat?
Ja, es ist immer so ein eine Bringschuld, oder? Also, auch wenn
wie im Theater.
Ja, wirklich, wenn ich mich an meine ganz Anfänge erinnere, dann bin ich eben logischerweise eben nicht nur beim Slam die eine Frau auf 11 Typen gewesen, sondern auch in dieser frühen Spoken-Word-Formation Bern ist überall, bin ich die eine Frau auf etwa 6 Typen gewesen. Und nach den Auftritten sind ja immer alle zu mir gekommen und haben gesagt, warum habt ihr nicht mehr Frauen? Und ich habe mir gefragt, so, sagen es meinen Kollegen. Ja. Weil ich habe laufend Frauen vorgeschlagen und gesagt mir, unbedingt eine zweite Bitte, eine zweite Frau muss möglich sein. Und es hat immer geheißen, hey, bei den Rolling Stones hat da niemand gefragt, warum keine Frau dabei ist, oder?
Wir haben so eine diverse Palette an Themen. Es sind so viele andere Themen. Ich weiss noch, letzte Jane in ihrem Programm Leben und sie hat wie gefunden, Menstruation, PMS, was, es ist nicht das Problem, sondern Menstruationsdurchfall. Und dann das die Art von Lachen. Man hat gehört, dass so viele Frauen mega laut gelacht haben und der Bass hat gefehlt beim Lachen. Ja. Und es war so schön gewesen, zumal wie wirklich das weibliche Publikum, wo weiss, wie sich Menstruationsdurchfall anfühlt, über das kann lachen. Und es war wie so ein Befreiungslachen gewesen. Und es ist ja wie nicht, dass wir einander irgendeine Sachen würden wegnehmen. Und auch Mutter sein ist einfach etwas mehr. Es ist ein Mehrwert. Es ist ja wie nochmal eine neue Perspektive aufs Leben. Und wieso wird das als etwas Negatives gesehen? Also es geht wieder zurück zu dieser Mainstream- oder Monokultur hin. Wo ich mich wie frage, was ist los, dass man uns quasi selber kastriert?
Ja. Ja. Das Patriarchat hat uns ins Hirn geschissen. Ich komme immer wirklich auf den Satz zurück.
Das Patriarchat ist das Problem. Ja, hat uns ins Hirn geschissen. Ja.
Man hat ja einfach wie so Grundreflexe, so wie wir aufgewachsen sind, hat extrem viel eben wirklich also sexistische und rassistische also Prägungen gegeben. Und ich bin ja überhaupt nicht gefeit und ich muss einfach wirklich, ich versuche einfach mitzudenken und einen Schritt hinterher zu stehen, manchmal und dem nicht zu erliegen. Aber es ist wirklich krass, eben, ja, es ist wirklich wie bei der Emanzipation, man merkt erst so, wirklich, wenn man ein Kind hat, merkt man, wie viel schlechter gestellt man ist im Job und so, wenn man nämlich rausfliegt in den meisten Fällen oder massiv raus. Und in der Kultur auch, ich hätte es nie gedacht, aber wo ich ein Kind hatte und bin ich ja immer gefragt worden, bei jedem Auftritt bin ich gefragt worden, wo meine Kinder sind. Während mein Mann ist nie gefragt worden, er macht das Gleiche und es war kein Thema gewesen. Und bei mir immer, wo sind meine Kinder, während ich auf der Bühne bin, das hat die Menschen wahnsinnig beschäftigt und ich habe gefragt, sie haben ja einen Vater und ich habe über sie geschrieben. Das wäre aber ein ganzes Unterthema. Umgang damit, weil es gibt ja auch Frauen in Szenen, die extra nicht erwähnen, dass sie Mutter sind, weil man eben für diesen Reflex, und das ist mir dann gar nicht in den Sinn gekommen, ich bin immer so ein bisschen hippie-mässig unterwegs, wirklich irgendwie zuerst mal ein bisschen machen, nachher irgendwie überlegen, ist das gescheit gewesen, aber es wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Das ist so, wie du sagst, es ist eine neue Perspektive, eine neue Dimension, und weil ich die Sachen häufig in meinem Alltag hole, es sind die auch Themen gewesen in meinen Texten, und da ist sehr früh gekommen, hey, du machst dich auch klein mit dem. Wo ich so dachte, hallo, also wenn ich jetzt ein junger Vater wäre und würde über meine neue Erfahrung mit Kids schreiben, würde ich sofort 5 Vaterschaftskolumnen bekommen, oder? Und jetzt bin ich Frau und rede manchmal auf der Bühne darüber und dann mache ich mich klein. Warum? Auch von Frauen? Ja,
ja, und ich habe auch schon auch von Frauen gehört, dass ich soll also einfach nicht zu viel über das Muttersein da reden. Weil das denke ich auch, das denke ich mich abwerten und das wollen die Leute nicht hören, das interessiert sie ja nicht. Aber wenn man anfängt, dazu Themen zu machen, das Publikum, habe ich jetzt das Gefühl, die verstehen das, die feiern das, die sind da voll dabei oder da passiert etwas mit den Leuten selber dann.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also klar, es ist ein Segment, aber es ist ja immer, oder? Also ich bin da so mehrgleisig immer oder in verschiedenen Thematiken unterwegs, wie wir alle im Spoken Word, man sich wieder etwas einarbeitet, etwas Top-Wissenschaftliches und hat ein ganz anderes Publikum, als wenn ich eben jetzt zum Beispiel mit den Eltern auf der Bühne bin. Logisch haben wir die, was eben spannend finden. Wie kämpfen wir jetzt unterdessen mit Teenies daheim.
Genau, und das ist ja auch eigentlich so die Mehrheit von der Bevölkerung.
Wenn man ja sagt. Oder ist mal eins gewesen? Oder kennt eins vielleicht?
Oder hat Nachbarinnen? Oder ist Götti oder Gotti? Oder irgendwie so. Kinder gehören ja zu unserer Gesellschaft. Und das ist auch wieder etwas. Das Kind gehört zu Mami und das wird wie auch wieder wie abgewertet. Es ist so, die Schublade, Frauen sind nicht lustig, oder? Und Mütter ist eine weiter unten, die ja schon gar nicht. Und dabei ist das ja etwas vom Lustigsten. Also,
ja, das eben.
Es ist ja so absurd lustig. Ja. Hey, ja, ich finde es grossartig, wenn mein Kind im Zug singt Hode, 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 Hode. Ist so gut. Ich meine,
oder meine Kinder haben mal es ist irgendwie der Zwingli-Film im Kino gewesen und wir sind vom Zoo heimgefahren und Spoiler-Alarm, es geht wirklich etwa eine halbe Stunde vom Zoo zu uns heim und sie haben einfach die ganze Zeit gesungen, go home, Zwingli, wir wollen katholisch sein. Das ist, wir sind nicht katholisch, aber das ist so eine, wie heissen sie, der Trampled Tear of Love Song, wo denken,
sehr schön, ja. Ja, und der Humor ist ja eben so vielseitig und es kann so viel. Und wer entscheidet, was lustig ist? Und ich glaube, da entscheidet dann halt die, die meistens am wenigsten Humor haben.
Vielleicht, ja. Das
sind so die Humorintoleranten.
Ja. Kann man das auch testen? Humorintoleranz. Das wäre wirklich, ja. Das ist noch eine unbehandelte
Thematik.
Krankheit.
Gibt es noch irgendetwas, wo man auslassen hat, beim Patriarchat hat ins Hirn geschissen?
Ja, ein Aspekt, eine Theorie habe ich noch, die könnte man vielleicht noch anschneiden. Ich finde es mega cool, dass jetzt unterdessen wirklich eben junge Frauen in die Szene strömen und zugelassen werden. Man kann sich darüber streiten, wie ob voll gleichberechtigt, aber auf jeden Fall, es hat weniger Barrieren für anzufangen. Und was ich mir jetzt einfach wirklich würde wünschen, dass man drinnen bleiben kann. Also, dass man, es bekommen junge Frauen, super Sache, häufig so Nachwuchspreise dort spielt, oder eben so erste Ausprobiergelegenheiten, aber nachher ist es einfach viel, viel schwieriger, irgendwie eben einem Massengeschmack zu gefallen, weil man wirklich einfach anders beurteilt wird oder weil es eben wirklich die gibt, die von Anfang an sagen, Frau, komm ich nicht hören. Und dort habe ich eben so ein bisschen Schiss, dass das Gleiche passiert, was zum Beispiel auch in der Musik los ist, dass nämlich jetzt einfach dass es nur noch jung ist und nachher muss man weg. Ich wünsche mir einfach irgendwie, dass absolut junge Frauen in die Szene kommen, vorstossen, Platz haben, sich können ausprobieren und aber auch können überleben. Das ist so eins von meinen neuen Steckenpferden.
Das klingt, wenn ich so zulasse, so mega fest nach einer Wegwerfgesellschaft, wo ja. Im Konsum von Nahrungsmitteln, Kleidung und Kultur so ein bisschen Wegwerfthematik hat. Wie wirst du weitermachen, dass du das, was für dich das Herzblut ist, nämlich Satire und Geschichten und das die Autorin in dir überleben kann? Wie siehst du da deine Zukunft für die nächsten 25 Jahre?
Hey, die nächsten 25 Jahre, ja, Jesus Gott. ich werde einfach, hey, ob ihr alle weit oder nicht, ich werde einfach erhalten bleiben in der Szene, weil meine Ausweichsmöglichkeit, also von im früheren Berufsleben bin ich Printjournalistin gewesen und ich glaube, das ist noch bedrohter. Also, ob ich dort jetzt zurückgehe, ich glaube mal nicht. Und von dem her, hey, ich werde einfach bleiben und wenn ich halt eben wirklich nicht mehr so die Gigs bekomme im fortgeschrittenen Alter, dann habe ich mir natürlich auch schon überlegt. Du hast vorhin gesagt, ich filme jetzt den Irbati viel Haut, kommt gut an auf Insta. Ich habe schon überlegt, so, hey, soll ich meine schönen Töchter vor dran stellen mit meinen Texten? Aber dann dachte ich, hey, nein, die sind selber intelligent und super. Hier, die können selber Texten, die wollen doch nicht mein Zeug erzählen, selber gescheit. Aber ja, also ich ziehe mich halt einfach, weiss doch auch nicht, wieder zurück in die Hochkultur. Früher ein Theaterstück geschrieben und dann schreibe ich halt mehr und dann muss man mich nicht anschauen. Wobei andererseits finde ich eben, hey, ich gehe jetzt noch manchmal Poetry Slams, selten, aber zwischen ihnen gar nicht und ich gewinne die nicht mehr. Obwohl ich das Gefühl habe, ich bin besser als früher, als ich gewonnen habe. Aber dann bin ich eben jung und frech gewesen. Und bei Frauen ist das wirklich halt schon eine hohe Währung in diesem Ding. Männer, es hat dann schon alte Männer auf der Poetry Slam Bühne gehabt. Kein Nachteil. Es hat heute, das wissen wir ja, ich meine, Emily ist 90 und turnt noch um und
Er erlebt keinen Nachteil.
Oder mit kann man einen Franz Holler 80, der Benz Friedli ist, glaube ich, 60 Jahre. Das ist Hochphase, oder? Kein Nachteil. Und ich merke bei irgendwie so älteren Frauen, los ist irgendwie nicht so gerne zu. Aber ich hoffe noch so auf einen Wandel. Zum Beispiel gestern habe ich das Kick It Like Trudy geschaut auf SRF über die Pionierinnen des Frauenfußballs. Ich habe es so geliebt. Das ist so cool. Sie sind alle so bloß 70erinnen mit so Rückblendinnen und alten Schwarz-Weiß-Fotos von ihren Teams. Und ich habe es so cool gefunden, diesen Frauen zuzulassen, jetzt auch, wie sie jetzt darüber reden. Und jetzt haben sie sich wieder in T-Shirts, Shirts, Trikots geworfen und haben wieder gespielt und ich dachte, wieso sieht man das Segment nicht? Ich will das schauen und ich hoffe, dass da aussen noch einige sind, die das auch sehen wollen. Und darum bleibe ich noch ein bisschen.
Die nächsten Schritte stehen auf jeden Fall schon mal an. Die Stefanie Grob sieht man das nächste Mal am 16. August bei einer Beizentour, einfach ohne Beiz.
Hey,
es ist eine Kirche. Es ist eine Kirche. Es ist wie eine Beiz, einfach ohne Beiz. Es ist ein Orgelspaziergang in Bern. Dann spielst du am 12. September bei «Die Eltern Teenage Edition» im Kuba an «Affoltern». Und die nächste Zeitlupe erscheint beim Radio SRF 1 am Samstag, 13. September. Mich sieht man am 30. November im Kauf Leute zu Zürich mit «Octopussy». Und sonst bei allen anderen verrückten Sachen findet ihr uns auf unseren Homepages. Da sind wir zuverlässig. Auf Instagram finden wir auch Sachen. Aber nicht so oft. Ja, danke dir vielmals, Stefanie. Hast du dir Zeit genommen, um zusammen im Garten hocken und von keinem einzigen Äpfel erschlagen werden? Gerade als Thurgauerin schätze ich das mega fest.
Sehr gut.
Ja. Für irgendeine Kommentare, Fragen, Lob, gerne auf allen Kanälen von Betarden melden. Und sonst für Kritik meldet euch gerne beim Andreas Glarner. Die Telefonnummer ist 079 416 4141. Danke. Bitte, Leute, Robbie's Home.